herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Goldkind Podcasts. Mein Name ist Daniel Fürk und ich spreche heute mit Dr. Jörg Fichtner. Er ist Fachpsychologe für Rechtspsychologie, forensischer Sachverständiger im Familienrecht und Mediator. Ich wollte von ihm wissen, wie man eigentlich richtig mit hochstrittigen Elternbeziehungen umgeht, wie man zu Lösungen kommen kann und gleichzeitig negative Folgen für die involvierten Kinder und Jugendlichen vermeiden kann. An dieser Stelle auch noch ein Hinweis. Auf unserem Goldkind-YouTube-Kanal gibt es ab sofort die Aufzeichnungen der ersten Goldkind-Konferenz. Für all diejenigen, die nicht vor Ort dabei sein konnten, ist das also eine gute Möglichkeit, die Inhalte auf der Bühne noch einmal nachträglich anzusehen.
Das Zusammenleben ist nicht immer einfach. Besonders in Familien kann es immer wieder einmal schwierig werden. Das ist auch ganz normal. Im Goldkind-Podcast finden wir mit euch gemeinsam heraus, ab wann es nicht mehr in Ordnung ist, wann Grenzen überschritten werden und wie man sich in solchen Situationen helfen kann.
Lieber Herr Dr. Fichtner, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier zusammenschalten können, um über ein Thema zu sprechen, das uns auch gerade sehr beschäftigt, nämlich hochstrittige Eltern und was es damit eigentlich auf sich hat und wie das alles zusammenhängt. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielleicht, weil Sie ja auch sehr viel als Sachverständiger unterwegs sind und sich da auskennen. Wie unterscheiden Sie denn eine hochstrittige Elternbeziehung von einer, ich sag jetzt mal, herausfordernden Elternbeziehung oder einer, ja, normalstrittigen, sage ich jetzt mal in dem Sinne, ganz laienhaft?
Also muss man zwei Sachen dazu sagen, das ist eine sehr gute Frage. Das erste ist, ich selber arbeite eigentlich ausschließlich oder fast ausschließlich mit Familien, die sich bereits getrennt haben und die im Streit um die Kinder sind. Und da ist auch dieser Begriff der Hochstrittigkeit, ich würde sagen, so in den letzten 20, 15 Jahren immer mehr ins Spiel gekommen. Und genau genommen, es gibt sogar eine psychologische Definition von einem inzwischen emeritierten, aber sehr angesehenen Sachverständigen, der auch viel Bücher zum Thema veröffentlicht hat. Der hat es mal für ein psychologisches Wörterbuch definiert, was Hochstrittigkeit ist. Aber genau genommen ist es, würde ich behaupten, das Gefühl bei den Beteiligten und mit Beteiligten meine ich auch mit den Fachkräften, die mit der Familie zu tun haben, dass jetzt die Grenze zum normalen Konflikt überschritten ist und hochstrittig ist. Wir haben in einem größeren Forschungsprojekt beim Deutschen Jugendinstitut auch mal ein Fragebogen entwickelt mit 12 verschiedenen Fragen. Da gibt's dann auch eine Grenze, wo wir definieren, wenn so viele Punkte erreicht sind, ist es hochstrittig. Auch so kann man es definieren. Aber letztendlich hat's viel mit dem Gefühl der Beteiligten zu tun. Und das ist wir haben auch eine Untersuchung sowohl bei Eltern wie bei Beratungspersonen gemacht. Das ist gar nicht so ein großer Unterschied, dass beide eigentlich sagen, das ist alles so hoffnungslos und man kommt da kaum weiter. Das ist sicher ein großes Merkmal, dass man das Gefühl hat, die sind so in diesen Streit involviert, dass es ganz, ganz schwierig ist, die da rauszukriegen. Also das ist bei den getrennten Eltern nicht wirklich gut, kenne ich mich aus, muss ich gleich anfangs einräumen, bei Familien, die weiterhin zusammenleben und da hochstrittig sind. Ich glaube, da spricht man auch nicht so sehr davon. Ich kenne schon auch ein paar Untersuchungen, was Konflikte in diesen Familien bewirken, und das übertragen wir dann natürlich auch auf die Trennungsfamilien. Aber ich glaube, in dem Bereich bei noch zusammenlebenden Familien spricht man gar nicht so sehr von Hochstrittigkeit, sondern wirklich, es ist eigentlich fast so ein bisschen eine Erfindung der Scheidungsprofessionen, dass man sagt, die sind hochstrittig.
Kann man denn sehr laienhaft verallgemeinernd gesagt sagen, dass bei hochstrittigen Elternbeziehungen, gerade auch wenn sie dann schon getrennt sind und getrennt leben, sagen, dass bei Hochstrittigkeit immer der Konflikt die eigentlichen Aufgaben der Eltern überlagert? Also im Sinne von, dass bei hochstrittigen Eltern die Bedürfnisse des Kindes eigentlich immer in den Hintergrund rücken im Vergleich zu dem Konflikt, den die Elternteile miteinander haben?
Von außen betrachtet ja, von innen betrachtet nein. Die Eltern nehmen es wahr, dass sie alles tun, um irgendwie des Kindes Wohl zu sichern. Also klassische Konstellation, es ist einfach in über 90% der Fälle so, wenn Schwierigkeiten gibt und das Kind bei einem Elternteil lebt, es lebt bei der Mutter, dass die Mutter das Gefühl hat, dem Kind geht's beim Vater wirklich schlecht, ich kriege dieses Kind schlecht zurück, das Kind will nicht mehr, ich muss darum kämpfen, den Kontakt zu unterbrechen für das Kind, das ist das subjektive Empfinden. Und auf der anderen Seite sitzt der Vater, der sein Kind nicht mehr sieht und der sagt, die betreibt alles, um das Kind von mir fernzuhalten. Ich muss darum kämpfen, das Kind wiederzusehen, sonst nimmt das Kind eine schlechte Entwicklung. Also aus Sicht der Eltern ist es gar nicht so, sondern die erleben sich schon als sehr hilflos, aber tatsächlich um das Kindeswohl bemüht. Auf der anderen Seite gibt es eine sehr gute Untersuchungsreihe von der englischen Forschungsgruppe, im Übrigen bereits bei noch zusammenlebenden Familien, die gut nachweisen können, dass diese Konflikte, die die Eltern haben, auch in Kernfamilien auf die Kindererziehung überschwappt. Das nennt man auch Spillover-Theorie. Und da gibt's gute Ergebnisse, die zum Beispiel zeigen, dass die emotionale Verfügbarkeit, die die Eltern für die Kinder haben, tatsächlich in solchen Untersuchungen im statistischen Mittel abnimmt. Also, dass die emotional nicht mehr so gut verfügbar sind für die Kinder, dadurch ein inkonsistenteres Erziehungsverhalten zeigen, mal selber aggressiv reagieren, ganz verständlich, wenn man ständig Anwaltsbriefe irgendwo hat und Anrufe des anderen und Befürchtungen, was jetzt wieder passiert, gerichtlich, dass man dann nicht immer positiv und emotional offen auf die Kinder reagiert, verständlich, und dann wieder umgekehrt. Dann denkt man abends drüber nach, ach Gott, was habe ich eigentlich da gestern gemacht? Und am nächsten Morgen macht man dann genau das Gegenteil und sagt, ich kaufe dir jetzt 10 Packungen EM-Sticker auf einmal, obwohl wir das nicht wollten, um das auszugleichen. Und das kommt wirklich bei den Kindern an, diese inkonsistentere Erziehung und die geringere emotionale Verfügbarkeit. Und ein ganz wichtiges Ergebnis dieser Forschungsgruppe ist übrigens, dass zumindest ein Teil der Effekte, die wir schon lange aus der Scheidungsforschung kennen, was Hochkonflikte bei den Kindern bewirken, zum Beispiel schlechtere schulische Leistungen, dass dieser Effekt, wir sagen, moderiert durch diese emotionale Verfügbarkeit ist. Also man kann das in Längsschnittuntersuchungen, konnte man das nachweisen, dass eigentlich zuerst die verringerte emotionale Verfügbarkeit dieser Hochkonflikteltern kommt und daraus dann resultiert, dass die Kinder schlechter in der Schule werden. Das ist sicher ein Effekt. Das ist nicht bei allen Eltern gleich stark und manche Eltern können das auch besser auf die Seite legen, andere weniger. Aber im Mittel in so Untersuchungen zeigt sich das als deutlich signifikanter, also deutlicher Effekt, dass tatsächlich die Verfügbarkeit abnimmt und dadurch die Folgeprobleme fürs Kind auftauchen.
Ist es denn, Sie haben vorhin gesagt, ein Elternteil hat dann schnell das Gefühl oder ein Elternteil möchte auch irgendwie das wahrhaben, dass das Kind beim anderen Elternteil nicht gut aufgehoben ist, weil es geht ja dann auch häufig um Sorgerechtsthemen und so weiter und so fort. Gibt es denn da eigentlich so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung, weil das Kind das natürlich auch irgendwann merkt und das Kind dann vielleicht auch dem jeweiligen Elternteil das erzählt, was es gerne hören möchte über die Beziehung zum anderen Elternteil, um da vielleicht auch so ein bisschen, ja, der Mutter, dem Vater Recht zu geben und vielleicht so ein bisschen die Stimmung aufzuhellen im Sinne von, wir schimpfen gemeinsam und haben da vielleicht auch wieder ein gemeinsames verbindendes Element, wie auch immer.
Das ist wirklich eine der ganz zentralen Vermutungen von vielen fachlich Beteiligten in diesen Scheidungen, sei es von Mitarbeiterinnen, sind überwiegend ja Frauen im Jugendamt, sei es von Sachverständigen, sei es von Richterinnen und Richtern, dass genau das bei den Kindern passiert, gibt's blöderweise wenig Untersuchungen dazu. Trotzdem ist es hochplausibel, dass die Kinder dem Elternteil dann halt nach dem Mund reden, bei dem sie gerade sind, wozu es sehr viele Untersuchungen inzwischen gibt. Also das ist wirklich sehr gut empirisch belegt, ist, dass tatsächlich die Kinder, wenn sie, insbesondere wenn sie von beiden Seiten Ja, man nennt es Loyalitätsdruck. Der Begriff wird inzwischen auch ein bisschen kritisiert, weil die Frage ist, haben Kinder eine Loyalität gegenüber ihren Eltern? Aber lassen wir es beiseite. Also wenn von beiden Seiten Druck auf das Kind zumindest ausgeübt wird oder das Kind subjektiv Druck erlebt, du musst zu mir halten, dass die Kinder sehr drunter leiden und dass sie in der Situation nicht immer sagen, das stimmt aber gar nicht, der Papa hat sich nicht so verhalten oder das stimmt nicht, die Mama hat es nicht gemacht, dass sie das nicht immer sagen, um sich nicht zu konfrontieren, ist zumindest sehr wahrscheinlich. Blöderweise gibt es tatsächlich, weil es auch sehr schwer zu untersuchen ist, da in Untersuchung dazu, aber tatsächlich ist das, was sie sagen, wird ganz oft von Beteiligten, die außen auf die Fälle gucken, so eingeschätzt.
Wie findet man denn eigentlich raus, was dann am Ende wirklich stimmt? Also auch in Ihrer Rolle, wenn Sie dann versuchen herauszufinden, was passiert denn da eigentlich gerade wirklich? Wie kommt man denn da an die Wahrheit ran?
Ja, das ist ein ganz großes Thema. Eigentlich beide Themen, Wahrheit und Gerechtigkeit. Ich mache das schon ziemlich lange und würde sagen, ich habe relativ wenig Chancen, die Wahrheit rauszukriegen. Ich kann insbesondere, was tatsächlich die Ursachen sind, sondern ich versuche, dem nahe zu kommen. Ich versuche wenigstens den Zustand des Kindes zu verstehen und danach eine Empfehlung abzugeben. Aber das machen Kollegen unterschiedlich. Manche sind vielleicht viel entschiedener als ich und sagen, so und so war das. Je länger ich es mache, desto häufiger muss ich schreiben, wie das jetzt genau kommt, weiß ich auch nicht. Aber wir haben jetzt diese Situation, die wir haben. Und in der Situation scheint es mir für das Kind am besten so und so. Und dann kommt der zweite Punkt, was ich gerade kurz angesprochen habe, die Frage der Gerechtigkeit. Ich muss oft oder immer wieder auch Empfehlungen aussprechen, die ich einem Elternteil gegenüber als ungerecht empfinde, wo ich denke, dieser Mensch kann nichts dafür, dass der Sachverständige jetzt das empfiehlt. Wenn ich mir aber das Kind anschaue und alle Rahmenbedingungen gucke, was ich ändern kann und was ich nicht ändern kann, dann muss ich so eine Empfehlung aussprechen. Ja.
Wenn wir vielleicht nochmal auf die Folgen für die Kinder zu sprechen kommen. Sie haben gerade schon gesagt, es gibt ganz gute Hinweise darauf, dass schulische Leistungen abnehmen in solchen Situationen. Was gibt es denn sonst an Folgen, die Sie sehen bei Kindern, die mit solchen hochstrittigen Elternbeziehungen zurechtkommen müssen?
Also auch dazu haben wir eine relativ breite Forschungslage. Man muss sich vorstellen, dass schon Mitte der 90er Jahre in USA, Robert Emery ist ein berühmter Name, der lebt immer noch, ist aber uralt, hat damit schon angefangen zu forschen, was machen diese Konflikte mit den Kindern, wenn die Eltern sich trennen. Also das war schon sein Hauptthema. Und tatsächlich kann man inzwischen ein paar Sachen sagen. Das eine ist, wir wissen, dass Vorschulkinder irritierbarer werden, also insgesamt unsicherer werden durch diese Hochkonflikte und dadurch anhänglicher. Wir wissen, dass Grundschulkinder, das ist so das Alter, wo die in diese sogenannten Loyalitätskonflikte sehr stark kommen, weil sie es eigentlich allen recht machen wollen und das nicht schaffen. Wir wissen, dass in der frühen Adoleszenz häufig Allianzen mit einem Elternteil gebildet werden und die Loyalitätskonflikte verdrängt werden und dass das natürlich auch eine Zeit ist, wo weitere Stressoren dazukommen. Wir wissen auch, dass Jungen eher, aber das ist immer so im Mittel, eher Verhaltensprobleme zeigen, also eher das nach außen ausleben, während Mädchen im Vor- und Grundschulalter häufiger dazu neigen, das reinzufressen, aber im Jugendalter dann auch unter Umständen das eher nach außen außen gerichtet machen. Also so kann man inzwischen sogar sagen, dass bestimmte Effekte altersbezogen sind. Und dann haben wir sonst ein wirklich ganz breites Spektrum, so dass man nicht sagen kann, es gibt eine typische Belastung, von der ich womöglich rückschließen könnte. Das Kind oder der Jugendliche hat hochkonflikthafte Eltern. Also das, wie gesagt, das Schulleistungen, dass die ängstlicher werden, dass die depressiver werden, dass sie aggressiver werden. All das kann sein. Es gibt sogar Untersuchungen, die sehr langfristig angelegt sind, die zeigen, dass die später im Erwachsenenleben weniger befriedigende Partnerschaften haben, größere Schwierigkeiten, Partner zu finden haben, dass das überhaupt die Stabilität der eigenen Familienbeziehungen, und das ist leider eine ganz schlechte Botschaft, die vielleicht damit zu tun hat, dass die Scheidungsquoten auch oder die Trennungsquoten auch ständig steigen, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn jemand das in der eigenen Kindheit erlebt hat, die Wahrscheinlichkeit steigt oder es schwieriger wird, selber eine glückliche Partnerschaft dann als Erwachsener zu führen, zumal sie dann auch skeptischer gegenüber Partnerschaften werden. Also all das sind Effekte, die auftauchen können. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass es erstens mal eine ganz riesige Streubreite gibt, dass es gerade auch neuere Untersuchungen deutlich zeigen, dass es Kinder gibt, die in einer noch relativ moderaten Situation mit ganz starken Symptomen reagieren und dass es Kinder gibt in Situationen, wo man denkt, das hält kein Mensch aus, dass die zumindest nicht erkennbar Einschränkungen zeigen. Also es hängt sehr viel auch von Außenfaktoren ab, was das Kind äußerlich für Unterstützung hat und von inneren Faktoren, welche Resilienz, Widerstandsfähigkeit bei dem Kind da ist. Also es gibt große Unterschiede. Und was man auch nicht vergessen darf, gibt es inzwischen auch einige Untersuchungen, ein paar ältere aus Deutschland, aber auch ein paar neuere international, die das nochmal stärker zeigen, dass doch bei vielen Kindern das auch wieder zurückgeht. Also dass wenn die im ersten Jahr nach der Trennung und der Konflikte deutliche Symptome zeigen, deutliche Einschränkungen zeigen, dass man keineswegs davon ausgehen muss, das bleibt so. Sondern dass es auch viele Kinder gibt, die sehen sehr belastet aus und wenn man sie ein Jahr später untersucht, sieht es schon mal deutlich besser aus. Was auch fraglos damit zusammenhängt, ob es den Eltern gelingt, ihr Konfliktniveau zu reduzieren oder nicht. Aber nicht nur.
Nehmen denn Kinder diese Konfliktsituation eher als eine Aufgabe wahr, sich zwischen den beiden Elternteilen entscheiden zu müssen? Oder ist es eher so eine, ja, wir erzählen jedem Elternteil das, was gerade passt und am wenigsten Konflikt hervorruft?
Ja, schwer zu sagen. Also ich würde sagen, kurzfristig werden wahrscheinlich die meisten Kinder versuchen, sich mit der Situation zu arrangieren und demjenigen Elternteil das zu erzählen, was gerade für ihn passt. All das bedingt ist spätestens ab Ende der Grundschulzeit, Anfang der Adoleszenz, werden viele Kinder auch anfangen zu widersprechen und zu sagen, das erzählen mir manchmal auch Kinder in Begutachtung, dass sie immer sagen, ich will nichts davon hören, klärt es untereinander. Wir wissen auch aus Untersuchungen, Längsschnittuntersuchungen vom Deutschen Jugendinstitut, dass mittelfristig in den ganz schlimmen Fällen halt dazu führt, dass das Kind sich ganz auf eine Seite schlägt, weil sie sagt, ich kann diesen Konflikt nicht mehr ertragen. Beide zerren an mir. Wenn ich beim Papa bin, zerrt der Papa an mir. Wenn ich bei der Mama bin, zerrt die Mama an mir. Da, wo ich jetzt lebe, da will ich jetzt bleiben und mit dem anderen Elternteil will ich den Kontakt abbrechen, weil ich einfach aus dieser Schusslinie raus will. Und diese Längsschnittuntersuchungen vom Deutschen Jugendinstitut zeigen aber auch, dass das auch einen langfristigen Effekt dann auf die Beziehung zu dem Elternteil hat, der betreut hat. Nämlich, dass auch diese Beziehung dann im frühen Erwachsenenalter häufig in die Brüche geht. Also, dass wir letztendlich oft den Effekt haben, dass das Kind im Jugendalter mit dem einen Elternteil bricht und im Erwachsenenalter im Rückblick sagt, was hat da mein betreuender Elternteil eigentlich mit mir gemacht? Ich möchte eigentlich mit dem auch nichts mehr zu tun haben. Also tatsächlich, dass langfristig sogar beide Beziehungen massiv belastet sind.
Wie bringt man denn Eltern, die sich in so einer wahnsinnig komplizierten, für sie auch, also für die Elternteile auch wahnsinnig kompliziert empfundenen Konfliktsituation sind, bei, dass sie damit am Ende des Tages ihrem eigenen Kind auch schaden?
Sehr schwierig. Also ich glaube, dass wir einen Teil haben, der noch zu dieser Empathie fähig ist, der, wenn man die Eltern darauf aufmerksam macht, wenn sie selber merken, dass sie dass sie dann umkehren. Ich hatte mal in einer Untersuchung so eine Interviewpartnerin, die hat erzählt, dass sie mal zufällig im Flur bei der Übergabe der zwei Töchter an den Vater mitgekriegt hat, wie die junge Tochter irgendwas von der Oma erzählen wollte, dem Vater ganz freudestrahlend, und von der großen Schwester dann angestupst worden ist, das dürfen wir doch dem Papa nicht erzählen. Die hat es miterlebt als Mutter und hat ab dem Moment gedacht, oh, wir müssen was ändern. Wenn die Kinder das Gefühl haben, sie dürfen nicht über die Oma reden, wenn der Papa da ist, dann machen wir als Eltern was falsch. Und die hat da tatsächlich die Kehrtwende geschafft. Aber ich glaube, dass es nur bis zu einem bestimmten Konfliktniveau möglich ist. Ab da erreicht man die Eltern allein damit nicht, weil sie sagen, ja, aber die Situation, ich weiß auch, dass es besser wäre, wenn die Beziehung gut wäre, aber das geht einfach gar nicht. Und da ist schon seit Jahren ein Modell im Raum, was ich dann für empfehlenswert halte, nämlich eine sogenannte parallele Elternschaft, dass Eltern nicht wahnsinnig viel kooperieren müssen. Die haben sich getrennt, die werden irgendwelche Gründe gehabt haben, sich zu trennen. Man muss auch zum Hintergrund sehen, wir leben in einer Zeit, wo eigentlich wahnsinnig wenig stabil ist. Wir haben eine hohe Mobilität, jeder muss ständig planen, wechsle ich den Arbeitgeber, weil ich da vielleicht ein bisschen besser verdiene, weil da meine Ressourcen besser genutzt werden. Ich wechsle den Wohnort, ich wechsle die Beziehung, auch das ist ja kein Problem mehr. Nur Eltern muss man immer die ganze Zeit bleiben. Das ist auch ist eine wahnsinnig hohe Herausforderung. Und wenn ich mich von dem Elternteil getrennt habe und eigentlich gute Gründe dafür hatte, dann dauerhaft mit ihm eng zu kooperieren, ist auch sehr schwierig. Deswegen sagen wir, in solchen Fällen ist es günstiger, den Eltern ein Modell anzubieten, zu sagen, wir regeln möglichst viel ganz fix. Und dann hast du zwar ein enges Korsett, aber jeder hat seinen Bereich und es läuft wie auf so zwei Gleisen parallel nebeneinander die ganze Zeit. Ihr müsst da auch nicht viel kommunizieren, weil im Grunde alle grundsätzlichen Sachen geklärt sind. Und das ist für die Eltern viel günstiger, weil man praktisch auch hingehen kann und sagen, wir zeigen euch einen Weg, wie ihr aus diesem ständigen Streit miteinander rauskommen könnt. Ihr müsst nicht mit dem anderen stundenlang in irgendwelchen Beratungssitzungen zusammensitzen weiterhin und ständig über alles mit dem sprechen. Und für viele Eltern ist es erleichtert. Für Kinder ist es natürlich schön, wenn auch diese Fälle gibt's, wenn Eltern zusammen Weihnachten, Geburtstage feiern können. Hatte auch schon Eltern, die sind nach der Trennung noch zusammen in Urlaub gefahren. Wenn es geht, ist gut. Aber in vielen Fällen geht es eben nicht. Und dann ist besser zu gucken, wie können die sich aus dem Weg gehen und die Kinder trotzdem beide Eltern behalten.
Gibt es eigentlich auch Situationen, wo die Kinder dann so reflektiert in der Situation sind, dass sie zu den Eltern sagen, hey, bekommt es mal in den Griff, weil es belastet mich wirklich?
Also ich bin natürlich nicht dabei. Was mir Kinder sagen, ist schon, dass sie sagen, dass sie genervt sind und das den Eltern sagen. Also das glaube ich schon. Es kommt jetzt nicht wahnsinnig oft vor, dass mir die Kinder das sagen, aber kommt schon immer wieder oder dann eher jugendlich. Also dass die wirklich sagen, das nervt mich und ich will nichts davon hören. Ja, dass sie die Eltern auffordern, es in den Griff zu kriegen. Ja, wahrscheinlich eher nicht so. Aber dass sie einfach nichts davon hören wollen, nicht damit konfrontiert werden wollen, das halte ich auch für eine vernünftige Reaktion von den Kindern. Und es ist auch so, ich glaube, in der Sendereihe hat auch mal Frau Professor Walper einen Podcast gehabt. Die hat mal eine Zeit lang in Vorträgen immer wieder gesagt, und das ist nach der Forschungslage einfach so, es ist besser, die Eltern gehen in den Keller, um zu streiten, als vor den Kindern. Oder andersrum sage ich manchmal in Fortbildungen Beratungspersonen, ja, wenn die Eltern sich bei ihnen in der Beratung prügeln oder auch vor Gericht, ist es immer noch besser, als sie machen es vor den Kindern. Dann sollen sie wenigstens sich einen anderen Ort suchen, wo sie sich alles Mögliche an den Kopf werfen. Dann geht es immer noch, aber nicht von Kindern.
Ist es eigentlich häufig, dass die Kinder von den Eltern auch hören, worüber sich die Eltern eigentlich streiten? Oder ist es so, dass die Eltern dann eher das, ja, ich sage jetzt mal, pauschalisieren und einfach nur sagen, der ist doof und den...
Ja, das wird auch schon von vielen Fachleuten als ein Indikator für Grenzüberschreitung gewertet, dass manchmal hat man auch Kinder, die sagen dann, und der Papa hat der Mama die 25.000 Euro nicht bezahlt, die er, und dann kommt irgendwie ein Ausdruck, für den nachehelichen Unterhalt hätte schon längst bezahlen müssen oder sowas, wo man denkt, wieso weiß das Kind dermaßen über Details Bescheid und macht die dann selber dem anderen Elternteil zum Vorwurf? Das ist natürlich ganz schrecklich. Wo es dann halt eher alltäglich ist, und das gehört zu den Streitsituationen vor dem Kind, wenn die bei der Übergabe des Kindes drum streiten, wo jetzt die teuren Turnschuhe geblieben sind. Das kriegt das Kind dann in der Regel tatsächlich mit, fühlt sich dann vielleicht auch noch schuldig, weil es sind seine Turnschuhe und jetzt streiten die Eltern bei der Übergabe nur, weil seine teuren Turnschuhe nicht von Haushalt A wieder zurück nach Haushalt B gekommen sind. Und das weiß man auch, dass das ganz besonders belastend für die Kinder ist. Also da werden die jetzt nicht absichtlich involviert, aber kriegen halt den Streit mit. Das sind die zwei Formen, entweder direkt im Streit mitzubekommen oder manchmal heißt es dann auch, ja, ich habe die Akte aus Versehen auf dem Küchentisch liegen lassen und das Kind hat dann die Akte gelesen, das Elfjährige oder so.
Sie haben gerade schon die parallele Elternschaft als mögliche Lösung in solchen schwierigen Fällen angesprochen. Wie entscheidet man denn am Ende eigentlich, also es gibt ja diesen berühmten Spruch, zum Streiten gehören immer zwei, also irgendwie haben wahrscheinlich beide Elternteile gerade in solchen extremen Konfliktsituationen Schuld irgendwo. Wenn es aber dann darum geht, wer hat denn oder wer bekommt das Sorgerecht für das Kind, bei wem soll das Kind häufiger sein, darf es zu einem Elternteil vielleicht gar nicht mehr, wie auch immer. Wie trifft man denn da die richtige Entscheidung am Ende?
Im Grunde, indem man ganz viele Sachen miteinander abwägt. Also einerseits, als Sachverständiger ist man ja sehr an die Fragen, die das Gericht stellt, gebunden. Und die Gerichte interessieren sich insbesondere, wo oder wie ist am besten zu gewährleisten, dass das Kind Stabilität und Kontinuität erlebt, also keinen so massiven Bruch, was aber im Einzelfall auch beides heißen kann, dass es sozusagen nur bei dem Elternteil ist, wo es halt die letzten 5 Jahre gelebt hat, oder dass es weiterhin regelmäßig beide Elternteile 50-50 sieht, weil das bisherige Erleben des Kindes war. Also das kann beides heißen. Aber dieser Aspekt der Stabilität und der Kontinuität ist ganz wichtig. Dann zweitens ist natürlich wichtig die erzieherischen Kompetenzen der Eltern, dass man die einschätzt, wenn klar ist, das Kind soll einen schwerpunktmäßigen Aufenthalt haben, weil zum Beispiel ein paritätisches Wechselmodell nicht funktioniert, dass man dann guckt, wer kann denn insgesamt, von welchem Elternteil nimmt man eher an, dass er das Kind richtig fördern kann, auf die emotionalen Bedürfnisse eingeht und so weiter. Das ist das Zweite. Das Dritte, auf was man da für Gerichte immer schauen soll, wie sind tatsächlich die emotionalen Beziehungen des Kindes zu beiden Eltern? Und da gibt es Kinder, wo das völlig gleich ist, wo es überhaupt keine Unterschiede gibt in den emotionalen Beziehungen. Und zum anderen gibt es Kinder, das ist gar nichts gegen einen Elternteil, aber manche Kinder fühlen sich emotional einem Elternteil einfach deutlich mehr verbunden und sagen, ich könnte mir nie vorstellen, bei dem nicht zu leben. Beim anderen, ja, den will ich schon sehen, aber bei Elternteil 1 nicht zu leben, das kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Also, dass man tatsächlich die Beziehung des Kindes anguckt. Und dann als vierter wichtiger Aspekt, dass man schaut, was hat das Kind für einen Willen, woher kommt dieser Willen, aber schon auch, wie ist die Willensäußerung des Kindes, wie ist das einzuschätzen. Also das sind für die Sachverständigen die letztendlich die entscheidenden Kriterien, wo auch danach gefragt wird und was dann als Sachverständige dem Gericht zu beantworten ist.
Vielleicht zum Abschluss nochmal der Blick auf die Kinder und Jugendlichen in solchen Situationen. Wie kann man denen denn helfen, begleitend auch in so einer Situation, um vielleicht dann auch bestimmte negative Folgen vermeiden zu können, vielleicht auch Langzeitschäden vermeiden zu können?
Also zum einen gibt es schon lange immer wieder Ansätze von Kinderscheidungsgruppen. dass man denen tatsächlich so Gruppen anbietet, dass die auch merken, dass andere Kinder in der Situation sind. Das ist teilweise sehr gut nachgefragt, teilweise ist es aber auch schwierig, solche Gruppen zustande zu bringen, aber das gibt schon seit der Jahrtausendwende da Versuche, so die Kinder zu unterstützen. Sehr häufig werden dann auch Kinderpsychotherapeuten empfohlen von Kindern, die sehr belastet sind. Das betrifft meiner Ansicht nach besonders drei Bereiche, wo es auch sehr gute Forschungsbefunde dazu gibt. Bei aggressiven Kindern kann es oft dran liegen, dass die eben diese Aggressivität der Eltern als schlechte Konfliktverarbeitung mitbekommen haben. Mit denen muss man dann eher so eine Art verhaltenstherapeutische Arbeit machen. Oder bei den Kindern, die so verunsichert emotional sind, dass man denen hauptsächlich in der Therapie so eine emotionale Stütze gibt. Und schließlich gibt es noch so einen dritten Aspekt, dass Kinder sich als Schuld erleben für diese Elternkonflikte und dass man dann therapeutisch oder beraterisch mit dem Kind dran arbeitet, dass dem klar wird, ich bin da jetzt nicht schuld dran. Ich kann zwar auch nicht groß Einfluss drauf nehmen, aber immerhin bin ich nicht verantwortlich drauf. Also solche Ansätze werden schon mit den Kindern gemacht. Aber ich glaube, dass tatsächlich die Hauptsache ist, mit den Eltern zu arbeiten, dass die gut auseinanderkommen und wieder mehr Kapazitäten für die emotionale Zuwendung zu den Kindern haben. Und da gibt es ja inzwischen auch einige Elternprogramme, mit denen das versucht wird, es zu stärken.
Herr Dr. Fichtner, ich danke Ihnen sehr, dass wir dieses Thema ein bisschen tiefer beleuchten konnten und ein bisschen mehr darüber verstehen durften und Sie uns da an Ihrer Expertise und Erfahrung teilhaben lassen. Vielen Dank.
Bitte, bitte. Gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode des Goldkind-Podcasts gefallen hat, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. Unter goldkind-stiftung.com findest du weitere Informationen und hilfreiche Tipps und Tricks für die herausforderndsten Situationen des Zusammenlebens.